primary control with critical vehicle function.
Herzlich willkommen zu Zukunft denken, Episode 96. Der Titel der heutigen Episode ist, nach einem Zitat von Friedrich Dürrenmatt, ist der heutigen Welt nur mehr mit Komödie beizukommen. Der Gesprächspartner der heutigen Episode ist, was mich wirklich besonders freut, Vince Ebert. Vince Ebert ist Diplomphysiker und seit über 25 Jahren Kabarettist. In der ARD moderierte er jahrelang die Sendung Wissen vor 8. Seine Bücher sind Bestseller und verkaufen sich über 1 Million Mal. Außerdem ist er einer der gefragtesten Vortragsredner Deutschlands. Zu seinen Büchern möchte ich übrigens besonders auf 2 verweisen, weil sie auch zu der heutigen Episode gut passen, nämlich das erste, Lichtblick statt Blackout, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen, und das zweite, Unberechenbar, warum das Leben zu komplex ist, um es perfekt zu planen. Bevor wir zu diesem Gespräch kommen, kurz ein Wort zum Podcast, besonders für die neuen Hörer. Das Konzept dieses Podcasts ist es, Themen aufzugreifen, die keine besondere Aktualität haben, sondern die über einen längeren Zeitraum wirken. Daher sind die meisten der früheren Episoden noch nach wie vor relevant. Werfen Sie doch einen Blick auf die früheren Episoden. Ich bin mir sicher, Sie werden viel Interessantes finden. In diesem Zusammenhang, wenn Sie den Podcast in einem Podcast-Player hören, versäumen Sie keine der neuen Episoden und Sie können auch leicht die alten Episoden durchschauen und nachladen. Außerdem stecke ich viel Zeit in die Shownotes, die es zu jeder Episode gibt. Sie finden dort Referenzen auch zu den Büchern von Vince Ebert, Zitate, aber auch ältere Episoden, die zum Thema ergänzend passen. Damit genug der Vorrede zum Gespräch mit Vince Ebert. Herr Ebert, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute zu uns ins Forschungszentrum zu kommen.
Ja, freut mich, mal in den vierten Bezirk zu kommen. Ja, vom siebten in den vierten.
Vom siebten in den vierten. Ich finde, was ich Ihnen faszinierend finde, ist, Sie kommen aus der Naturwissenschaft als Physiker und sind ins Kabarett, aber auch, ja, vielleicht auch Beratung. Ist auch Beratung ein bisschen, was Sie machen im Firmenumfeld?
Ich mache Vorträge für viele, ja. Für Firmen und spiele da das klassische Hofnarren-Image. Ne? Ich darf also Sachen lustig, satirisch formulieren, für die man vielleicht innerhalb von einem Konzern einen Rüffel vom HR-Manager bekommen würde. Und das genieße ich sehr, so eine Hofnarrenrolle zu haben und dann doch irgendwie substanziell mit Inhalt, mit einem wissenschaftlichen Background, mit einem wirtschaftlichen Background auch Sachen pointiert zu erzählen.
Mich bringt es zu 2 Fragen. Die eine, die ist so eine generische. Ich selber habe auch Chemie studiert und für mich ist immer die Chemie so der kleine Bruder der Physik. Ich habe immer gesagt, die Schlausten machen Physik und Mathematik. Wo es für die Physik nicht reicht, die machen dann Chemie. Und dann kann man sich überlegen, wie es weitergeht. Aber jedenfalls Spaß beiseite. Was mir aufgefallen ist, irgendwie viele meiner Kommilitonen, die Chemie studiert haben, auch fertig studiert haben, da gibt es ganz schön viele, die eigentlich nie in der Chemie im engeren Sinn danach gearbeitet haben. Also zum Beispiel, vielleicht für die Österreicher bekannt ist, einer der ÖBB-Vorstände vor vielen Jahren, oder wie sagt man CEOs, oder
ja.
Wie sagt man da eigentlich im Deutschen?
CEO, auf Deutsch CEO.
Ja, also auf Deutsch CEO, genau. War zum Beispiel ein Chemiker, der auch am selben Institut Diplom gemacht hat wie ich. Und eine ganze Reihe anderer. So, also irgendwie die davon abstrahierte Frage ist, ist vielleicht Chemie oder Physik oder die Naturwissenschaften eigentlich eine ganz gute Basis generell für die moderne Gesellschaft und für das moderne Leben?
Also ich sage in meinen Vorträgen oft, mache ich diesen Scherz, dass ich, und das stimmt wirklich, dass ich nach dem Studium ein paar Jahre als Unternehmensberater gearbeitet habe. Und dann mache ich diesen Witz, dass als Physiker verstehen Sie von Beratung genauso wenig wie ein BWLer auch, dafür in der Hälfte der Zeit. Also ich glaube, dass Naturwissenschaftler schon gelernt haben, strukturiert zu denken, vielleicht ein bisschen schneller zu denken. Und das ist natürlich eine Eigenschaft, oder rationaler zu denken, wie fähig zu sein, Befindlichkeiten, Emotionen vielleicht mehr zur Seite zu schieben, als es vielleicht in geisteswissenschaftlichen Fächern der Fall ist. Und das ist schon auch, glaube ich, eine gute Voraussetzung in vielerlei Bereichen, wo es einfach um Zahlen, um Fakten geht und weniger um Gefühle und Befindlichkeiten.
Weil eine Beobachtung, die ich persönlich schon mache, speziell in den letzten Jahrzehnten, auch in der europäischen, auch in Wahrheit internationalen Politik, ist das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass das Wunschdenken vor den Fakten steht.
Also ja,
man
ja.
Hätte gerne etwas und das wäre doch so schön, wenn dieses und jenes grün oder was auch immer funktioniert, aber die Sache, dass halt die Realität nicht immer ganz so einfach ist, wie man sich das in den wie man sich das im Kopf vorgestellt hat, scheint bei Nicht-Naturwissenschaftlern nicht immer ganz so anzukommen.
Ja, ja. Das ist natürlich als Komiker oder Satiriker großes Humorpotenzial. Und da mache ich das seit 25 Jahren, dass ich irgendein wirtschaftliches oder wissenschaftliches Fakt da den Leuten um die Ohren knall und dann aber die Argumentation, die emotionale Argumentation, die teilweise total widersprüchlich ist, dem gegenüberstelle. Und das zeugt natürlich im besten Fall in meinen Programmen einen Lacher, aber zeigt natürlich auch, dass eine tiefe Wahrheit dahinter ist. Also ich mache zum Beispiel in früheren Programmen habe ich sehr viel was zur Risikobewertung gemacht. Aha. Und dann mache ich diesen Gag, dass beim Lottospielen, sagen wir, die Chance auf einen Hauptgewinn beträgt 1 zu 140 Millionen, es könnte mich treffen. Beim Rauchen, sagen wir, die Chance auf Lungenkrebs 1 zu 1000, warum soll es ausgerechnet mich treffen? Und das ist natürlich eine rein emotionale Bewertung von Risiko, die jetzt nicht unbedingt mit der Statistik vereinbar ist. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen technischen Risiken oder Gefahren oder Chancen bei der Abwägung, was können wir einer Gesellschaft zumuten oder nicht, werden solche Bewertungen sehr, sehr oft emotional und nach Bauchgefühl getroffen und eben nicht nach Zahlen.
Aber wir haben natürlich das große Dilemma, vielleicht greife ich da ein bisschen vor, ich wollte nachher auf das zum Thema auch des Kabarets sagen, aber wir haben in der modernen, komplexen Welt ja schon das Problem, dass der britische Historiker Neil Ferguson sagt immer wieder, sozusagen das Einzige, was man aus der Geschichte lernen kann, ist, oder wie sagt er im Englischen, the only lesson from history is Uncertainty oder so ähnlich, oder ja. Das Einzige, was wir zur Geschichte lernen können, ist, dass wir eigentlich immer überrascht sind, was passieren wird.
Absolut.
So in dem Sinne. Und das ist doch schon ein Problem, das ist nämlich, ich versuche so ein bisschen zu balancieren, auf der einen Seite die Leute, die so hypertechnikkritisch sind, und auf der anderen Seite, und jedes kleinste Risiko ist schon zu groß. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Leute, die so Scientisten oder die so völlig techno-optimistisch sind und die überhaupt nicht verstehen können, dass Techniken einfach eine ganze Reihe von systemischen, unerwarteten Effekten haben kann, die man einfach auch nicht ausblenden kann.
Auf jeden Fall. Also da versuche ich schon auch immer wieder in meinen Programmen oder in Büchern oder in Vorträgen immer wieder darauf hinzuweisen, dass natürlich der Mensch ein sicherheitsbewusstes Wesen ist. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen, dass sich jemand in eine Talkshow setzt und sagt, wenn du mich wählst, dann sind die Renten sicher. Oder dann mache ich das und dann wird euch nichts passieren. Also ein Politiker, der sagen würde, ja, also eigentlich ist die Welt viel zu komplex, als dass wir sie hundertprozentig planen und steuern können, der würde wahrscheinlich nicht gewählt werden, obwohl er die Wahrheit sagt und obwohl das natürlich das eigentlich ein Fakt ist. In der Wirtschaft genauso. Natürlich muss man als CEO den Leuten das Bewusstsein wecken, wenn wir da in diese Technologien gehen, dann wird das irgendwie in 5 Jahren das Unternehmen nach vorne bringen. Das ist natürlich auf der einen Seite wichtig, weil wir Menschen soziale Wesen sind, weil wir emotionale Wesen sind, weil wir natürlich eine gewisse Sicherheit auch brauchen. Also gleichzeitig ist es natürlich immer so eine Gratwanderung, den Leuten nicht irgendwelche übertriebenen Versprechungen zu machen, weil im Zweifelsfall dann nach ein paar Jahren die Leute sagen, der hat uns total über den Tisch gezogen, weil er uns mit übertriebenen Erwartungen, die dann doch gescheitert sind. Und das ist, glaube ich, schwierig. Es ist jedem bewusst, der das im Privatleben oder in seinem normalen Leben, wenn man ihm das so erklärt. Aber wenn es um die großen Fragen, gerade in einer Welt, die sehr komplex ist, die sehr unsicher ist derzeit in vielerlei Bereichen, dann sind die Leute so verunsichert, dass sie im Zweifelsfall dann doch sich an die wenden, die ihnen Sicherheit versprechen, auch wenn es eine extrem unsichere Sicherheit ist.
Ich würde da gern versuchen, Advocatus Diaboli zu spielen, weil ich mir nämlich persönlich nicht sicher bin, ob das in der Form noch zutrifft und ob wir da nicht eine Änderung erlebt haben. Mir fallen 2 Dinge dazu ein. Es gibt so im im Managementbereich gibt es so diese CEOs, die so mit dieser Hyperkonfidenz auftreten, nicht? Ja. Und was man da sehr oft erlebt, es gibt diesen Witz davon, Manager of the Year, die irgendwas von diesen Magazinen, da kann man fast immer sagen, 2 Jahre danach ist der entweder im Gefängnis oder bankrott.
Ja.
Und das ist tatsächlich sehr häufig zu sehen, ja, dass diese Hyperkonfidenten dann oft auch sehr große Fehler machen, die dann eben nur kurz- oder mittelfristig gut funktionieren und dann scheitern. Und anders als bei der Politik, ich vertrete eine Meinung, von wo ich weiß, dass sie viele Politiker nicht vertreten. Nämlich, ich glaube, dass man als politische Figur in der heutigen Zeit, und vielleicht irre ich mich da, aber dass man damit Erfolg haben könnte, wenn man diese Differenziertheit versucht darzustellen. Es gibt für mich ein Beispiel, an dem ich das festmachen kann. Es gab zur Covid-Zeit in Schweden gab es den Anders Tegnell. Weiß nicht, ob Sie den kennen. Der war der schwedische Gesundheitsbeauftragte oder sowas. Und ich habe, wenn man die Interviews anschaut von Fauci aus der Zeit, den ich überhaupt nicht ausstehen kann, und dann Anders Tegnell parallel dazu, der sitzt im März 2020 oder was bei einem Interview und sagt, so, sinngemäß, ja, nicht wörtliches, ja, also wir haben dieses und jenes gemacht und da hat sich herausgestellt, da haben wir einen Fehler gemacht und da sind leider zu viele Menschen drum gestorben, aber an der Stelle haben wir richtig gehandelt und jetzt haben wir das analysiert und aufgrund dieses und jener Sache machen wir so, wissen Sie, was ich meine? Also, und der hat das im Fernsehen so gemacht und der ist bis heute meiner Meinung nach wahrscheinlich einer der wenigen, der aus der Covid-Zeit populär herausgegangen ist.
Ja. Also ich glaube auch, ich spreche auch, wenn ich irgendwelche Vorträge mache oder sowas, spreche ich auch viel mit Politikern, die dann irgendwie anwesend sind. Unter vier Augen haben die ja fast alle parteiübergreifend durchaus realistische, vernünftige Ansichten. Also man denkt ja immer, die machen das, weil sie dumm sind oder weil sie verblendet sind. Nee, ich glaube, viele wissen ganz genau, wo die Probleme sind und wo Komplexität auftritt und dass eben Dinge nicht so einfach zu lösen sind. Aber es hat sich vielleicht in diesem politischen System durch PR-Berater, keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen, so eingebürgert, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, gib nicht zu, dass du dich geirrt hast. Das wird dir zum Negativen ausgelegt. Und ich bin auch davon überzeugt, wie Sie, wenn es sich ein Politiker wirklich dann mal in den entscheidenden Dingen hinstellt und sagt, sorry, wir haben uns echt geirrt. Wir haben mit bestem Wissen versucht, das zu lösen, aber es hat nicht funktioniert. Wir müssen jetzt einen Schritt zurückgehen, eine neue Perspektive einnehmen. Ich glaube, so ein Politiker hätte derzeit einen riesen Vertrauensvorschuss. Aber es ist halt lange Zeit, das ist jetzt meine These, es ist halt lange Zeit auch nicht so aufgefallen, wenn man Mist gebaut hat. Wir haben 30, 40 Jahre in totalem Wohlstand gelebt, in einer totalen Sicherheit. Das hat angefangen eigentlich mit dem Ende des Kalten Krieges, wo ja eine riesen Euphorie da war, wo auf einmal die große Gefahr weg war, wo die Wirtschaft geboomt hat. Da kann man auch eine Menge Quatsch machen, ohne dass das irgendwie negativ ins Gewicht gefallen ist. Und dadurch haben wir vielleicht auch nicht nur in der Politik, sondern generell auch verlernt, weil es eben schwer negatives Feedback gegeben hat. Weil man eigentlich machen konnte, was man wollte. Es hat eh gut funktioniert.
Ja.
Und dadurch sind wir so overconfident vielleicht auch geworden und glauben, dass wir auch jetzt in dieser unsicheren Phase, wo auf einmal rauskommt, so einfach ist es nicht, glauben trotzdem noch daran, dass wir einfach nur ganz, ganz sicher irgendwas machen müssen und den Leuten suggerieren müssen, dass das alles richtig ist, obwohl wir sehen, dass es eben nicht mehr so ist. Ich glaube, dazu kommt noch, ich will noch einen Satz dazu sagen, dass wir, vielleicht ist es auch ein sehr deutsches Phänomen, obwohl es natürlich auch international ist. Wir Deutschen sind, glaube ich, auch geprägt von so einem totalen Perfektionismus. Auch was bei dieser Risikomentalität. Ja. Also wir sind sehr, sehr schwer in der Lage zu sagen, wir haben eine Lage mit 10, 20 verschiedenen Unsicherheitsfaktoren und wir müssen diese einzelnen Faktoren clever ausbalancieren. Ja. Nein, wir versuchen tendenziell ein Risiko oder einen Faktor uns rauszunehmen und versuchen dieses Risiko auf null zu prügeln. Das war in der Covid-Pandemie so. Wir haben gesagt, wir müssen die Inzidenzen runterprügeln, koste es, was es wolle. Und haben überhaupt nicht gesehen oder berücksichtigt, dass das natürlich andere Probleme verursacht. Ökonomische Probleme, die Kinder drehen durch, weil sie natürlich psychisch total gegen die Wand gelaufen sind. Und ich glaube, das anzuerkennen, dass es in einer komplexen Welt keine idealen Lösungen gibt, sondern immer nur ein Annähern an einen Zustand, der nie ideal ist. Ich glaube, das fällt uns schwer. Und das fällt natürlich auch einer öffentlichen Person noch mal schwerer.
Das finde ich ist fantastisch, weil Sie haben genau zwei Themenbereiche angesprochen, auf die ich auch kommen wollte. Nämlich das eine ist das Herauspicken von Risiken. Ja, ich habe eine Episode gemacht vor einigen Monaten, die werde ich auch verlinken, wo ich so ein bisschen recherchiert habe und auch beschäftige mich länger damit. Und wenn man sich so ein bisschen beschäftigt, ich bin auf ungefähr 10 bis 15 potenziell existenzielle Risiken gekommen, die uns als Menschheit betreffen könnten in den nächsten Jahrzehnten. Ich will es nicht durchdeklinieren. Es ist eine ganze Menge dabei von Blackout, Energie über möglicherweise Klimawandel, falls es zu Tipping Point kommt, über alle möglichen. Also man kommt, wenn man auf 10 bis 15 so.
Absolut, ja.
Jetzt können wir über die Zahl diskutieren, aber nur von der Idee her. Und was wir machen ist, wir greifen einen einzigen heraus, nämlich den Klimawandel, der meiner Meinung nach nicht einmal in den Top 5 ist. Aber das ist eine Einschätzungsfrage. Wir greifen einen heraus und werfen alles, was wir haben, um dieses eine Risiko vermeintlich auf null zu reduzieren. Machen das dann auch noch so tollpatschig, dass wir in Wahrheit kaum was bewegen mit dem Mitteleinsatz, den wir hier hineinwerfen. Und erhöhen alle anderen Risiken damit. Weil wenn geopolitisch zum Beispiel die Nummer eins für mich ist nach wie vor Atomkrieg. Ja. Ich meine, Kernwaffen, manche mögen es vergessen haben, aber es gibt immer noch Kernwaffen, ganz schön viele. Und wenn Russland, USA, China, wenn es da zu einem großen geopolitischen Konflikt kommt, das ist ein existenzielles Risiko. Und wenn ich die Welt so destabilisiere mit anderen Maßnahmen, dass ich die geopolitischen Risiken erhöhe und so weiter. Und das scheint mir ein nicht zu vermittelndes Thema zu sein.
Nein. Also ich mache ja auch zu diesem Thema Klimapolitik, Energiepolitik, bin ich ja auch sehr viel unterwegs, habe letztes Jahr dieses Buch geschrieben, Lichtblick statt Blackout, das ja erfreulicherweise ein Riesenbestseller in Deutschland war, ein Jahr lang auf der Spiegelliste. Und da geht's genau um dieses Thema, einen pragmatischen Umgang mit diesem Thema Energieversorgung und Klimawandel. Der große Erfolg des Buches zeigt ja eigentlich, dass die Leute durchaus in der Lage sind, das zu verstehen.
Absolut.
Ich hab praktisch keinerlei negativ oder vernichtende Kritik dafür bekommen, obwohl ich natürlich diese Mythen, was wir tun sollen in der Klimapolitik, speziell in der deutschen oder europäischen Klimapolitik, extrem angreife, weil ich eben sage, das ist eventuell kontraproduktiv, was wir da tun. Alleine zum Beispiel diesen einen Faktor, dass Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Stärke dazu führt, die Innovationsfähigkeit zu stärken, um Produkte zu entwickeln, die klimafreundlicher sind. Das verstehen Menschen sofort.
Und es gibt noch einen zweiten übrigens, den jemand anders kürzlich sehr pointiert für mich formuliert hat, nämlich, also wenn man es diesen Katastrophisten glaubt, laufen wir in eine katastrophale Zukunft hinein. Ja. Und wir glauben, dass wir die besser bewältigen, wenn wir unsere Wirtschaft kaputt machen.
Richtig, genau.
Weil Wirtschaft, eine stabile und eine funktionierende Gesellschaft und Wirtschaft ist ja auch resilienter gegen alle möglichen.
Und die Datenlage ist da auch eindeutig. Ich meine, ich komme aus Deutschland und ich habe noch in meiner Kindheit und Jugend die DDR miterlebt, weil wir Verwandten auch da drüben hatten. Und ich meine, in diesem real existierenden Sozialismus, die halt wirklich auch wirtschaftlich komplett arm waren die Umweltstandards im Vergleich zu Deutschland katastrophal. Und das zeigen eigentlich auch alle großen Statistiken. Je wirtschaftlich stabiler und reicher ein Land ist, umso mehr machen sich, das ist ja auch psychologisch nachvollziehbar, umso mehr machen sich die Leute Gedanken über Umweltschutz, über Klimaschutz. Wenn ich, blöd gesagt, nicht weiß, ob ich das nächste Jahr überlebe, irgendwo in Afrika, dann ist es mir doch auch wurscht, ob der Fluss verdreckt ist oder was mit dem Klima ist. Dann denke ich irgendwie nur von einem Tag auf den anderen. Dazu kommt, selbst wenn vielleicht irgendjemand in Afrika mal eine geniale Lösung für eine technologische Innovation hat, fehlt da oft das Kapital, die Strukturen, um überhaupt das zu realisieren. Das heißt also, wir brauchen eigentlich eine wahnsinnig starke Wirtschaft, eine prosperierende Wirtschaft, um diese Probleme, die wir haben, zu lösen. Und dieses Degrowth-Argument, das ist so schwachsinnig.
Es ist auch interessanterweise ein enormer Gegensatz zu dem, was ja von diesen Aktivisten oft behauptet wird, nämlich es ist ein ungeheuer menschenfeindliches Argument.
Total.
Weil
total.
Es ist völlig offensichtlich, dass Energie und Lebensqualität oder Lebensqualität in einem Zusammenhang steht und die Ärmsten am schnellsten darunter leiden. Ja. Es gibt diese, ich bringe immer gern das Beispiel, Deutschland hat, da gibt es Artikel aus dem Spiegel und so weiter, hat vor einigen Jahren, also es war vor dem Russlandkrieg, gab es Delegationen, die nach Südafrika gegangen sind, um den Südafrikanern zu erklären, wie man ohne Kohle zurechtkommt, nicht? Und dass man prosperieren kann ohne Kohle, nicht?
Ja.
Zwei Jahre später hat Südafrika ständig rollende Blackouts, weil sie einfach die Energieversorgung nicht leisten können. Aber wer importiert die Kohle aus Südafrika? Deutschland.
Natürlich.
Weil wir natürlich jetzt in Deutschland die Kohle verheizen müssen, weil wir da so daneben geschlagen haben.
Ja, ja.
Und das Problem ist natürlich, und das sagt auch Professor Sinn, den ich auch im Podcast hatte, das sind global gehandelte Rohstoffe. Und wenn wir in Europa die Gaspreise durch die Decke treiben, dann bedeutet das, dass es die Ärmeren nicht haben. Das heißt, dass wir es im Winter warm haben, bedeutet, dass in Bangladesch oder in Pakistan und sonst wo die Leute mit irgendwelchen Dung oder sowas im Haus kochen und sich vergiften.
Dieser Satz, wir müssen mehr verzichten, der stammt ja dann ironischerweise immer von Menschen, die sowieso keine wirtschaftlichen Probleme haben. Also ich kenne durch diese vielen Diskussionen, durch das Buch natürlich auch inzwischen diese ganzen klassischen prominenten Klimaschützer, die leben alle in ihren, die fliegen Business, die fahren, die leben in 4-Sterne-Hotels, die sind alle super rich. Und die reden von Reduzierung und Verzicht. Und wenn sie aber irgendwie zum Biller oder zum Spar gehen, dann sich mal mit einem Lagerarbeiter unterhalten oder zu einer Billerverkäuferin, die halt wirklich von Monat zu Monat leben müssen und denen erzählen, ja, Energie muss jetzt teurer werden, dann greifen die sich an den Kopf. Also ich komme ja ursprünglich, bin ja jetzt auch durch meinen Job glücklicherweise wohlhabend geworden, aber ich bin im Kern klassisches Arbeiterkind. Also mein Vater, der war Schreiner, meine Mutter hat als Näherin am Band gearbeitet, richtig akkord gekloppt. Also ich komme noch aus diesen kleinen Verhältnissen. Und deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, wie das derzeit bei den Menschen ankommt, die wirklich wenig verdienen, die sich kaputt hackeln, um irgendwie ihre Familie über die Runden zu bringen und sich dann von irgendwelchen reichen Klimaaktivisten anhören müssen, dass sie jetzt nicht mehr für 100 Euro nach Mallorca einmal fliegen können. Das geht jetzt halt nicht mehr. Das ist so unfassbar zynisch.
Was ist da schiefgegangen mit dieser NGO oder mit dieser Aktivistenpolitik? Ich meine, wenn man sich anschaut, diese Organisationen wie Fridays for Future oder Just Stop Oil, Extinction Rebellion und so weiter, da hat man ja wirklich fast das Gefühl, dass es eher neoreligiöse Bewegungen sind. Und Just Stop Oil zum Beispiel, ich meine, das sind alles so Dinge, jetzt kann man ja durchaus rationaler Meinung sein, dass der Verbrauch von fossilen Energieträgern Probleme mit sich bringt. Das ist ja unbestritten. Ja. Und dass es natürlich auch gut wäre, das zu reduzieren. Aber wenn jemand ernsthaft Just Stop Oil sagt, dann versteht er offenbar nicht, wovon er redet. Ja. Wir haben ich mache das auch bei meinen Studenten oft nicht, wenn man die Leute fragt, wie viel Prozent Weltenergieversorgung ist fossil? Das sind 80%. Ja. Nach wie vor, an dem hat sich nichts geändert über die letzten Jahrzehnte.
Und das wird nach Internationaler Energieagentur auch die nächsten 20 Jahre
so bleiben. Es wird auch die nächsten 20, 30, es wird noch lange so bleiben. So, und wenn wir sagen, Just Stop Oil, das Problem ist, das würde es bedeuten, wir nehmen 80% der Energieversorgung weg. Was bedeutet das für die Menschen?
Ich glaube, das habe ich auch im also ich habe mir in diesem Buch ja neben den physikalischen, technischen Zusammenhängen auch genau diese Frage, die Sie gerade eben angesprochen haben, was steckt da psychologisch dahinter? Und ich glaube, es ist im Kern eine parareligiöse Bewegung, die natürlich auf einer wissenschaftlichen Grundlage basiert. Also natürlich gibt es den Klimawandel und natürlich ist das in manchen Regionen, wird das ein großes Problem sein. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Lösungen sind parareligiös. Und das sind ganz klare Elemente, die Religionen auch haben. Man predigt den Verzicht, man stilisiert Greta Thunberg zu einem Propheten, man kann erlöst werden, indem man rituelle Handlungen vollzieht, also bei geringeren Temperaturen waschen und Papierstrohhalme benutzen. Das ist ja, wenn man das genauer untersucht, nützt es im Grunde genommen überhaupt nichts. Das sind rituelle Handlungen, um sich selber irgendwie gut zu fühlen, um sich selber einen Sinn zu geben. Und ich glaube, dass in den westlichen Gesellschaften, in denen die Religionen ja seit Jahrzehnten im Rückschritt begriffen sind, also wir werden immer areligiöser und atheistischer, dass da vielleicht sogar auch bei den Jungen, die nach Sinn suchen, diese Klimabewegung so eine Art Religion ersetzt hat. Und das führt auf der einen Seite dazu, dass es natürlich, das ist der positive Effekt, dass es natürlich ins allgemeine Bewusstsein immer mehr kommt, weil man kann natürlich durch pseudoreligiöse, emotionale Appelle mehr bewirken als durch eine Excel-Tabelle und sagt, so und so sieht's aus. Andererseits hat es auch den riesen Nachteil, dass eine parareligiöse Bewegung sich gegen Kritik immunisiert und glaubt, irgendwann mal im Besitz der absoluten Wahrheit und der absoluten Lösung zu sein. Und das ist das große Problem.
Und sie wirkt moralisierend.
Total.
Und das Moralisieren hat, glaube ich, einen wahnsinnig destruktiven Effekt in unserer Gesellschaft, nicht nur bei Klima, bei fast allen relevanten Themen, die politisiert sind, meinem Eindruck nach. Weil wenn Sie heute Dinge in diesem Klimabereich oder im Covid-Bereich kritisch hinterfragen, dann werden sie nicht kritisiert oder zurückkritisiert, sondern dann sind sie rechts oder dann sind sie ein Schwurbler oder dann sind sie, was weiß ich, dann werden sie mit solchen moralisierenden Attributen versehen und es wird nicht mehr zugehört.
Richtig.
Das kann ja nicht der Fortschritt einer Gesellschaft sein, dass wir uns gegenseitig zumoralisieren.
Genau. Also lustigerweise geht es genau darum, auch in meinem neuen Programm, das jetzt gerade Premiere hatte, wo ich einfach sage, wir waren eigentlich früher in Diskussionen auch schon mal weiter, weil es wird heutzutage, also ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, nicht nur in der wirtschaftlichen und der politischen Diskussion, auch auf der Bühne war viel mehr möglich. In den Filmen, in der Kunst war viel mehr möglich, weil man einfach es ertragen hat, dass jemand verstört hat, irritiert hat, mit einer anderen Meinung dahergekommen ist. Und heute wird, vielleicht auch durch die sozialen Medien, wird versucht, jede Aussage in so eine moralisch korrekte oder moralisch unkorrekte Ecke zu schieben. Also man bewertet irgendwelche Meinungen nicht mehr, sind die sinnvoll oder lösen die vielleicht nicht das Problem, sondern sind sie moralisch okay oder nicht okay? Und das ist natürlich eine vollkommen antiaufklärerische Herangehensweise an komplexe Probleme.
Und es hat noch einen zweiten negativen Effekt, glaube ich, den man auch in der Politik erlebt. Ich werte ja nicht nur das Argument moralisch ab, sondern ich werte ja auch denjenigen moralisch ab, der das Argument macht.
Absolut.
Natürlich. Und wenn ich jetzt sage, ja, Sie haben nicht Unrecht mit dem Argument, sondern ich sage, Sie sind ein böser Mensch. Ja. Sie sind ein schlechter Mensch.
Ja.
Dann habe ich jetzt auf einmal auch die Brücke abgebrochen.
Ja.
Weil mit jemandem, der ein falsches Argument gebracht hat, kann ich ja noch weiterreden. Aber mit jemandem, der jetzt ein böser Mensch ist, mit dem kann ich ja keinen Kompromiss. Ich kann ja nicht mit dem Bösen einen Kompromiss eingehen, nicht?
Ja, ja. Genau. Das Absurde an der Geschichte ist ja, natürlich gibt es in beiden Richtungen, auf der linken oder der rechten oder wie man auch immer man das nennen will, an den Rändern gibt es natürlich Vollidioten. Das ist ja ganz klar. Aber ich würde mal sagen, dass 80-90% der Menschen bei uns durchaus vernünftig sind und durchaus Argumenten gegenüber aufgeschlossen sind. Mal mehr, mal weniger. Dass man da also schon auch einen Konsens finden könnte. Aber in dem Moment, wo irgendjemand, bin selber natürlich viel auf den sozialen Netzwerken unterwegs, was natürlich auch ein Stück weit mein Vermarktungsinstrument ist. Aber in dem Moment, wo irgendjemand, egal welche Position er einem irgendwas sagt, versucht man, den sofort in die extrem linke oder in die extrem rechte oder die extrem grüne Ecke zu schieben, was der gar nicht beabsichtigt hat. Das heißt also, dieser große Bereich von der Gaußschen Glockenkurve, von den vernünftigen Leuten, die werden immer weiter in die Ränder gedrängt, argumentativ und moralisch. Ja. Und das führt natürlich zu dieser berühmten Spaltung der Gesellschaft, die ja gar nicht gespalten ist.
Irgendwie von gar nicht gespalten ist, sondern in der Darstellung.
Sie erscheint gespalten.
Ja, ja, ja. Das bringt mich auf etwas zurück, was Sie am Anfang des Gesprächs oder am Anfang gesagt haben, nämlich so dieser Wunsch der 100% Sicherheit oder sowas. Das ist ja auch so ein dieses religiöse Argument oder dieses parareligiöse, ich möchte irgendwie in meinem Leben eine gewisse Sicherheit haben. Und das ist auch etwas, was interessanterweise Konterpolismus in einigen seiner Bücher kritisiert, wenn man zurückgeht über den Begriff der Freiheit nachdenkt, wenn man zurückgeht, was zum Beispiel im 19. Jahrhundert John Stuart Mill und Liberty oder sowas, ja, da war der Begriff der Freiheit in der Moderne, war ja immer ein Begriff Freiheit gegenüber dem Staat. Also, ja. Das heißt, ich eigentlich, die Früchte der Aufklärung, so wie ich es interpretieren würde, waren ja, wir sind als Individuen im Grunde genommen handlungsfähig.
Ja.
Und wir sollen auch die Freiheit haben, uns, wie wir wollen, entfalten zu können. Der Staat sollte dort sinnvollerweise eingreifen, wo ich meine Freiheit überspanne, wo ich vielleicht ihnen Schaden zufüge oder irgendwie sowas. Also im Sinne einer solchen Regelung. Aber wir sind, wenn ich es Liesmann folgen würde, und das passt vielleicht auch ganz gut zu diesen Bewegungen, von einer, wir sind eigentlich selbstbestimmte und auch selbstverantwortliche Wesen hinzu, der Staat muss alles richten, so eine Nanny-Kultur. So, irgendwas ist nicht in Ordnung, ich weine, stelle mich ins Eck und bitte Papa, löst das für mich.
Ja.
Aber nicht, will ich überhaupt, dass der Staat das löst? Weil, wir kommen später noch auf das zurück, weil Sie haben auch ein schönes Buch geschrieben, einen schönen Artikel geschrieben, vor Theoretikern wird gewarnt, aber da vielleicht später, aber will ich überhaupt, dass der Staat das löst? Auch in einem komplexen Problem wissen wir, dass das top-down auch oft gar nicht zu lösen ist.
Also das hat sich schon, glaube ich, in den letzten 30, 40, 50 Jahren so entwickelt. Also ich kann mich noch erinnern, meine Eltern und vor allem auch mein Großvater, der im Kohlebergwerk gearbeitet hat, also der hat immer SPD gewählt. Mhm. Und ich bin tatsächlich so ein Kind der Sozialdemokratie. Also damals in den 70er Jahren hieß es ja, Arbeiterkinder müssen auch die Möglichkeit haben, höhere Bildung zu bekommen. Wie gesagt, Arbeiterfamilie, ich konnte studieren und damals war die Sozialdemokratie, um jetzt mal eine Partei rauszugreifen, eben genauso, dass sie gesagt hat, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass es jeder auch in den sozial schwachen Familien schaffen kann, sich selbst mit Fleiß, mit Intelligenz auf eine höhere Stufe heben zu können.
Und das hat ja auch gar nicht so schlecht funktioniert. Und
das hat gut funktioniert.
Übrigens auch meine Großeltern waren Arbeiter, mein Vater war Eisenbahner, meine Mutter war Sekretärin. Ja. Und auch mir ist es gelungen, ein Universitätsstudium abzuschließen.
Genau. Und wenn Sie heute die Sozialdemokratie, zumindest in Deutschland, angucken, dann ist es man versucht im Grunde, alle, die sozial schwach sind, vor sich selbst zu beschützen und sie in Watte zu packen. Man traut ihnen im Grunde genommen nicht zu, dass sie aus eigener Kraft was erreichen können, sondern, und es ist schwierig zu sagen, was Henne und was Ei war. Also ich glaube, es hat sich gegenseitig aufgeschaukelt, weil wir machen immer gerne die Politik dafür verantwortlich, dass die Politiker das machen. Die lassen einen keine Freiheiten, aber ich erlebe es halt einfach auch ganz oft, dass Leute, die unzufrieden sind mit der Politik und dass sie so eingeschränkt sind in ihren Regeln, und wenn dann aber, was weiß ich, der Vermieter die Miete erhöht oder wenn die Nebenkosten hoch, dann sagen sie, ja, Moment, da muss jetzt doch aber ein Gesetz entstehen, das mich davor schützt. Das heißt also, viele von uns vom Bürger, eigentlich vom mündigen Bürger, man will alle Freiheiten haben, aber wenn es dann schief geht, auch unternehmerisch, oder dann muss irgendwie der Staat einspringen und dann muss irgendjemand verantwortlich gemacht werden für den Mist, den er vielleicht selber gebaut hat. Oder für die, es muss ja nicht immer Mist sein, aber es muss einfach, Leben besteht aus Scheitern. Fahrradfahren lernt man nicht, weil es immer funktioniert hat, sondern weil man halt ständig irgendwie hingefallen ist und irgendwann ging es dann halt mal besser. Und ich glaube, dass wir das in dieser Vollkasko-Mentalität, in der wir uns, ich weiß nicht, wer den Ausschlag gegeben hat, aber wir haben uns in diese Vollkasko-Mentalität reinmanövriert. Und in dieser Vollkasko-Mentalität wird's immer starrer, es wird immer weniger Eigenverantwortung und Selbstbestimmung gefordert oder erwünscht, weil es halt irgendwie bequem ist und gleichzeitig sind die Leute, glaube ich, wesentlich unzufriedener, als es früher waren, obwohl die Risiken höher waren.
Es ist da auch noch ein zweiter, also ich stimme dir völlig zu, da ist noch ein zweiter Aspekt, ein Widerspruch drin, der in meiner Beobachtung aber fast nie thematisiert wird, nämlich folgender. Wenn ich in einer Demokratie leben möchte und die meisten Parteien, die ich kenne, die im Bundestag sind, oder eigentlich alle, die im Bundestag sind, oder auch im Parlament in Österreich, da wird es ja keine Partei geben, die es gegen die Demokratie ist. So. Wenn ich jetzt Demokratie befürworte, dann macht das hier nur dann Sinn, wenn ich auch die Annahme habe, dass die Menschen, die wählen, in der Lage sind zu wählen. Weil wenn ich die Annahme habe, dass 80% der Menschen völlige Dummköpfe sind und nicht in der Lage sind, ihren Hintern mit beiden Händen zu finden, dann macht es ja auch keinen Sinn, eine Demokratie zu machen. So, das heißt, und ich bin der Meinung, dass die Menschen in der Lage sind zu wählen. So, das heißt, auf der einen Seite steckt in der Demokratie die Annahme der Fähigkeit der Menschen zur Entscheidung drinnen. Auf der anderen Seite, fast alles, was in den letzten Jahren passiert, indiziert genau das Gegenteil. Ich muss dich ständig vor dich selbst bewahren. Ich muss bloß schauen, dass du keinen Fehler machst, dass du nicht rauchst, dass du nicht trinkst, dass du nicht vielleicht die AfD wählst oder so. Aber ich schaue nicht, ob ich vielleicht daran schuld bin, dass du die AfD wählst. Dann ich verbiete eine Partei, die im Parlament ist. Oder wir erinnern uns an die US-Wahlen, wo die Hillary Clinton von den Deplorables spricht. Also von, wie übersetzt man das ins Deutsche? Die
Abgehängten oder die...
Ja, aber es hat eine sehr negative Konnotation.
Ja, genau. Abgehängt klingt so
abgehängt hat, genau, aber es hat eine ganz negative, so quasi das Gesindel irgendwie, ist ein bisschen übertrieben vielleicht.
Ja, genau.
Aber so kann ich doch mit wenig...
Rednecks.
White Trash und so,
nicht? Ja, White Trash, genau.
Diese Haltung kann ich doch als Politiker nicht haben. Das passt doch nicht zusammen.
Ja. Also ich empfinde auch, also Politiker behandeln uns als 10-jährige Kinder, aber viele von uns, und das ist die bittere Wahrheit, wollen auch wie 10-jährige Kinder behandelt werden.
Aber da muss ich ein Zitat einbringen. Ich habe vor 25 Jahren wahrscheinlich damals eine Veranstaltung von der Heide Schmidt gesehen. Die Heide Schmidt kennen die Deutschen wahrscheinlich nicht, aber war ehemalige FPÖ-Politikerin, hat dann das Liberale Forum gegründet in Österreich, war eine der liberalen Politiker. Und sie hat damals einen Satz gesagt, über den ich lange nachgedacht habe. Sie hat gesagt, wenn man Erwachsene wie Kinder behandelt, werden sie sich irgendwann wie Kinder benehmen.
Ja. Oder es gibt auch diesen schönen Satz, glückliche Sklaven sind die größten Feinde der Freiheit.
Aber so kann eine komplexe Gesellschaft nicht funktionieren.
Eben. Also ich habe ja immer, ich bin ja im Grunde so ein total liberaler Geist und schon immer. Ich habe vor 15 Jahren schon ein Programm gemacht, Freiheit ist alles, und wurde dafür als neoliberaler FDP-Clown bezeichnet und abgewertet, wobei ich sehe mich als liberal, aber ich habe jetzt mich parteipolitisch nie engagiert oder habe mich da immer ferngehalten, weil ich unabhängig bleiben wollte. Und ich kann mich erinnern, das politische Kabarett war in Deutschland, bevor es die AfD geht, war die FDP, also dieser liberale Gedanke, war immer der größte Feind.
Mhm.
Also dass liberal oder freiheitsliebend immer mit Rücksichtslosigkeit, mit Egoismus gleichgesetzt wird. Gibt, glaube ich, eine Statistik im Tatort. Über die letzten 30 Jahre war der Mörder... die größte Berufsgruppe, die Mörder stellt im Tatort, sind Unternehmer und Manager. Also da wurde dieses Feindbild, dass derjenige, der was schafft, der in die ins eigene Risiko geht, der was riskiert, der wurde immer in Deutschland, in Österreich ist es, glaube ich, ein bisschen ähnlich, weil es ja auch ein Beamtenstaat ist, wurde immer als der dubiose, komische Typ gekennzeichnet. Also wir Deutschen können mit Freiheit sehr, sehr schlecht irgendwie umgehen. Gleichheit ist uns viel, viel wichtiger, aber beides geht halt nicht. Und das ist eine Sache, die ich schon sehr, sehr lange beklage. Ich habe ein Jahr in New York gelebt und es ist in Amerika, ist es mit Sicherheit nicht alles Gold, was glänzt. Aber dieser Freiheitsgedanke, natürlich auch, weil es weniger soziale Absicherung gibt, ist wesentlich stärker ausgeprägt. Ich sage Ihnen nur eine Geschichte. Ich hab da auch drüben in Amerika in den Stand-up-Clubs gespielt und habe mich mit vielen Comedians da getroffen. Und als dann Covid kam, da war ich noch drüben, war der erste Satz von den amerikanischen Comedians im Lockdown: Oh, jetzt müssen wir einen anderen Job suchen. Und der erste Satz von den deutschen Kabarettisten oder Comedians war so: Jetzt muss mich aber der Staat entschädigen. Also dieser sofortige Reflex. Ich habe mich mit einem jungen Schauspieler in Deutschland damals noch unterhalten, oder wie ich wieder in Deutschland war, der gesagt hat: Ich verdiene nichts mehr, ich ist total verzweifelt. Und dann sage ich: Du, ich bin neulich an einem Supermarkt vorbeigegangen, die suchen händeringend Leute im Lager. Da hat er mich angeguckt, hat gesagt: Sag mal, ich bin Schauspieler. Also so eine Denke irgendwie, das ist mir immer vollkommen fremd gewesen, aber die ist schon sehr ausgeprägt in Deutschland. Nicht bei allen, aber es ist schon eine Mentalität.
Ja, ich würde dazu stimmen. Ich glaube auch, dass uns das große Schwierigkeiten bereiten wird in der Zukunft, weil die Flexibilität dann damit nicht gegeben ist.
Ja, ja. Also vor allem, wenn man es im internationalen Wettbewerb sieht. Wenn ich mich mit Managern oder mit Vertriebsleuten, die sehr viel im südostasischen Raum, südostasiatischen Raum oder in Lateinamerika da zugegen sind, die sagen: Diese jungen Leute, die wollen wirklich. Die haben natürlich auch einen anderen Druck, weil die natürlich aus der bitteren Armut rauskommen und zum ersten Mal merken: Ich kann mehr erreichen, ich kann Wohlstand schaffen, aber mit denen konkurrieren wir.
Ja, und die Idee, dass wir erleuchtet sind, weil wir Deutsche oder Österreicher sind, ist eine etwas rassistische Idee.
Genau.
Nicht? Wir haben in der Vergangenheit, unsere Generationen davor haben da einiges an guter Arbeit geleistet, nicht in der Aufbauzeit. Aber das ist keine Garantie, dass es so weitergeht.
Nee. Und wir träumen da von 4-Tage-Woche und von Lastenfahrrädern. Und in China bauen die Hochgeschwindigkeitszüge und hauen, ich weiß nicht, wie viele Millionen Ingenieure pro Jahr raus, und mit denen konkurrieren wir. Am Anfang haben die noch, wir erzählen oft Manager, so vor 20 Jahren hat China noch kopiert. Made in Germany, die Ingenieurskunst, die haben sich halt die Sachen rübergeholt und haben es nachgebaut. Inzwischen haben sie diese Stufe überschritten. Die entwickeln selber und die Kreativität ist immens und wir fallen in der Produktivität und in der Leistungsbereitschaft immer mehr ab.
Und das, ja, weil die Idee, dass es andere nicht können, ist, wie gesagt, eine ganz eigenartige. Japan war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Entwicklungsland fast.
Ja, nicht? Ja.
Und denen ist es gelungen, durch massives Kopieren zunächst der USA, sich auf einen Stand zu bringen, gehört heute zu den führenden innovativen Wirtschaftsnationen.
Genau.
Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass sowas passiert.
Ja, ja. Und es ist halt immer noch nicht, also obwohl wir in Deutschland eine immense Wirtschaftskrise haben, es ist immer noch nicht bei vielen Leuten angekommen. Also natürlich, wenn sie irgendwie in der Aluminiumverhüttung arbeiten, in den hochenergieintensiven Betrieben, die spüren das. Da spürt es auch der Arbeiter, dass jetzt irgendwie der Druck heftiger wird. Und es gibt ja auch eine Pleitewelle, die ist schon eindeutig. Aber wenn Sie irgendwie, ich sage jetzt mal, in einem linksgrünen Viertel am Prenzlauer Berg oder im Nordend in Frankfurt sitzen und da einen Job in der Verwaltung haben oder als Lehrer, da spüren Sie das eben noch nicht so. Dann spüren Sie vielleicht, dass die Nebenkosten hochgehen, weil die Energiepreise, aber naja, es ist jetzt nicht so eklatant. Und da leben wir teilweise echt in zwei Realitäten. Ja, also wenn ich da vor in der IHK oder vor Chemiebetrieben Vorträge halte, da ist Panik pur.
Sie müssen nochmal mit den Friseuren sprechen oder mit den Kleinunternehmen reden.
Genau. Und jeder, der irgendwie wertschöpfend und in diesem System arbeitet, der spürt das und der merkt das und da ist Panik da. Und andere Teile der Bevölkerung aus einem sehr akademisch geprägten Bereich, die wissen überhaupt nicht, wovon man redet. Die sagen, jetzt sei doch nicht so hysterisch. Also das ist immer noch nicht angekommen.
Apropos akademisch geprägten Umwelt, da möchte ich noch auf ein Thema ansprechen. Sie haben einen sehr schönen Artikel geschrieben, vor Theoretikern wird gewarnt.
Ja.
Übrigens, vielleicht hat für die Zuhörer an der Stelle noch, ich werde natürlich die Bücher von Herrn Ebert und die Artikel auch in den Shownotes natürlich verlinken. Also Sie brauchen sich das nicht merken, sondern einfach auf die Shownotes reinschauen und dann dort einfach folgen. Und womit ich mich jetzt in den letzten Monaten wieder intensiver beschäftigt habe, weil ich gerade die Teile in meinem Buch auch schreibe, wenn man sich anschaut, wie häufig Experten in der Vergangenheit völlig falsche Prognosen gemacht haben, und zwar wirklich eines hat begonnen mit den Hungern der 60er Jahre, wo behauptet wird, die Menschheit wird verhungern, da gab es die grüne Revolution mit Norman Borlaug und so weiter. Da gibt's Wissenschaftler, die über Jahrzehnte ständig dieselben falschen Prognosen wiederholen, ständig widerlegt werden, aber immer noch ihre Professuren und ihre Vorträge am laufenden Band halten. Wo ich sage, schaut irgendjemand einmal, dass der in den letzten 30 Jahren nie richtig gelegen ist und ständig dasselbe wiederholt. Wir haben, denkt man, End of History, die wir schon besprochen haben, die sich etwas anders dargestellt hat, nicht? Peak Oil war ein großes Thema in den 2000ern und hat überhaupt nicht in der Form stattgefunden. Dann hatten wir den Ukraine-Krieg, die Finanzkrise 2008, wo auf einmal jeder überrascht war von der Finanzkrise und so weiter, nicht? Die Corona-Krise, die zum Teil massiv fehlgemanagt wurde, auch überall Experten drinnen, nicht? Da stellt man sich schon die Frage, ja, ist es nicht verständlich, dass die Menschen auch Vertrauen in Expertise verloren haben?
Ich glaube schon. Ich gehe ja auch mit dem Wissenschaftsbetrieb schon auch, das geht auch in dem Artikel so ein bisschen hervor, mit dem Wissenschaftsbetrieb auch so ein bisschen harsch in die Kritik. Also Punkt eins ist natürlich, wir brauchen Theoretiker, die Machbarkeitsstudien entwickeln, die Sachen durchrechnen. Ich war immer ein großer Freund von theoretischer Physik, weil mir das im Bereich im Vergleich zur Experimentalphysik mehr gelegen war. Ich bin eigentlich auch ein Rechenfreak gewesen eher. Das ist schon wichtig, aber ich glaube, dass dann dieser Übergang fehlt. Wie sehen Machbarkeitsstudien dann in der Realität aus? Und dass man vielleicht in Deutschland oder in diesem Raum, wir sind ja sehr philosophisch geprägt, also historisch auch, also Marx und Kant und Hegel, also das waren schon diese, wir Deutschen mögen theoretische Gedankenkonstrukte. Mhm, da sind wir ja auch weltbekannt auch. Und wenn es dann aber um die Umsetzung geht, dann wird oft gesagt, da muss man halt einfach, wenn das dann auf dem akademischen Reißbrett dasteht, ist das auch möglich. Und das stimmt eben
oft. Wie oft habe ich das gehört, allein in der Energiewende? Wir wissen ja alles und müssen es nur umsetzen. Da platzt mir der Kopf, wenn ich sowas
eben,
höre.
Genau.
Wir wissen gar nichts, wir haben es noch nie umgesetzt. Ja, ja. Und wenn ich es noch nicht umgesetzt habe, weiß ich auch nicht, was in der Umsetzung alles passiert.
Es gibt, das ist auch ein schönes Beispiel im Buch, es gibt dieses Projekt in Pellworm. Das ist eine friesische Insel. Da hat man 2012 das Fraunhofer-Institut gesagt, das ist eine Insel, die wäre ideal, dass die sich zu 100% aus erneuerbaren Energien selbst trägt. Und dann hat man halt irgendwie Windräder aufgebaut, Solaranlagen, man hat Energiespeicher dahingestellt. Das ist eine kleine Insel, da sind 1000 Leute drauf. Und das hat man dann irgendwann mal geschafft, dass mit einem sehr, sehr hohen Aufwand, mehrere Millionen Euro zu dem Zeitpunkt, tatsächlich die Insel zu 93% oder 97% sogar energieautark waren. Aber diese 3%, die waren halt immer noch da. Das heißt also, das Kabel zum Festland konnte nie gekappt werden. Und man weiß eben, auch aus der Ingenieurstechnik, aus der Naturwissenschaft, auch aus den Wirtschaftswissenschaften, dass für die letzten paar Prozent der Aufwand exponentiell und die Kosten natürlich exponentiell steigt. Das heißt also, um das Ganze wirklich so hinzukriegen, auf 100% zu prügeln, hätte man wahrscheinlich die Kosten verzehnfachen, verzwanzigfachen müssen. Und das zeigt irgendwie, nur weil etwas zu 97% funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es zu 100% funktioniert. Und die Energiewende geht eben genau davon aus, dass man sagt, wenn wir nur genug, dann kriegen wir das zu 100% hin.
Ich möchte noch einen zweiten Gedanken mit Ihnen spielen. Ich versuche in meinem Kopf zwei Begriffe voneinander zu trennen, nämlich den Begriff des Wissens und den Begriff der Expertise. Mhm. Und Wissen ist für mich etwas vereinfacht formuliert, das, was man im Englischen als Scholarship bezeichnet. Also das kann jetzt philosophisches Wissen, kann historisches Wissen sein, kann alles Mögliche sein, was ich mir halt so in der Beobachtung der Welt oder auch in der Wissenschaft erarbeite. Das ist aber für mich etwas anderes als Expertise. Expertise für mich bedeutet, bist du in der Lage, eine Veränderung in der Welt planmäßig herbeizuführen oder vorherzusagen und das regelmäßig. Also ich versuche das ein Beispiel zu machen. Ein guter Installateur, der Klempner, ist ein Experte, hat Expertise. Der kann ein Klo einbauen und wenn ihnen sagt, der Einbau des Klos dauert 2 Tage und kostet 5.000 Euro, was weiß ich, wenn er ein Experte ist, dann stimmt das plus minus und dann macht er das auch 20 oder 50 Mal so.
Ja.
Das ist Expertise. Wissen hat damit nichts zu tun. Wissen heißt noch nicht, dass es umsetzbar ist in irgendeiner Weise in der realen Welt.
Ja.
Und ich glaube, dass wir diese beiden Dinge nicht sauber voneinander trennen. Und was noch schlimm ist, um auf Thomas Sowell zurückzukommen, die Leute, die sich nur mit dem Wissen beschäftigen, also die akademische Elite, hat überhaupt kein Skin in the Game.
Ja.
Die hat keinerlei Schaden davon, genau, dass sie Dinge in der Realität dann anrichtet, wie eine missglückte Energiewende, die dann alle anderen auszubaden haben,
ja,
aber sie selbst nicht.
Ja.
Fangen Sie mit dem Gedanken was an?
Absolut, bin ich vollkommen bei Ihnen. Ich habe mich vor ein paar Jahren bei so einem Symposium mit einem jungen Klimaforscher aus Österreich unterhalten, beeignende Publikationsliste, also ein guter Typ, also der richtig, also theoretisch sehr, sehr kompetent. Der hat dann irgendwie gesagt, ja, wir haben jetzt mal ausgerechnet, dass, was weiß ich, Deutschland, ich glaube, er hat über Deutschland gesprochen, Deutschland in 15 Jahren CO2-frei durch bestimmte Umbauten, dass das realistisch ist. Und dann habe ich ihn gefragt, wie stellst du dir das denn vor in einem Land, das für einen simplen Flughafen 14 Jahre braucht? Das heißt also, und das ist Expertise, also wenn Sie sich mit Bauingenieuren unterhalten, die an der Front sind, die irgendwelche großen Anlagen zum Laufen kriegen müssen, die wissen, natürlich kann man auf dem Reißbrett Dinge durchrechnen, aber dann gibt's Lieferengpässe, dann haben Sie bürokratische Hürden, dann gibt's einen Streik. Also es gibt tausende Dinge, die man irgendwie, wenn Sie Theoretiker sind und nicht im normalen Leben stehen, überhaupt nicht abschätzen können. Das ist jetzt auch keine Schande, dass man nicht abschätzt, wenn man nur im Elfenbeinturm sitzt, kann man bestimmte Faktoren einfach nicht abschätzen. Das ist einfach so. Und das große Problem meiner Meinung nach ist diese theoretische Arroganz zu sagen, wenn ich diese Faktoren nicht in meiner Machbarkeitsstudie drin habe, dann existieren sie auch nicht.
Das ist der eine Punkt, aber ich würde es sogar das noch einmal zuspitzen wollen, noch verschärfen wollen. Ich glaube, es ist noch eine Spur schlimmer. Der amerikanische Physiker Eric Weinstein hat gesagt, the world you see around you could never have been built by the people you now see living within it. Also die Welt, die wir heute um uns herum erleben, also die technische Welt und all das, die könnte nicht mehr von den Leuten gebaut werden, die jetzt hier leben.
Ja.
Und ich habe eine ganze Episode dazu gemacht, wo ich mich mit dieser Frage, genau mit der Frage beschäftigt habe, was kriegen wir denn heute noch gebacken? Wenn man sich anschaut, was Leute im 19. Jahrhundert geschafft haben von dem Crystal Palace in London in 8 Monaten über Panama-Kanal und so weiter. Also ich glaube, wir haben auch unglaublich an Fähigkeit verloren.
Ja.
Frankreich hat, ich kriege jetzt die ganz genau nicht Zahlen, aber ich glaube, Frankreich hat, glaube ich, in 20 Jahren oder sowas 57 Kernkraftwerke gebaut. Sowas in der Größenordnung. Das war der Messmerplan 1975 irgendwas bis ungefähr 50 Kraftwerke in 20 Jahren. Der eine Olkiluoto-Block, oder wie das heißt in Finnland, hat länger gebraucht zu bauen als 50 Kernkraftwerke in Frankreich. Da kann mir ja niemand erzählen, dass wir nicht sogar an Expertise verloren haben. Und das ist nicht nur, und die Theorie und Praxis gab es ja damals auch.
Ja, ja.
Und das waren die ersten Kernkraftwerke, die gebaut wurden. Und nicht die Hundertsten.
Ja. New York, eine meiner Lieblingsstädte. Die Skyline, die man jetzt sieht, wurde im Grunde genommen Anfang 1900, das hat 30, 35 Jahre gedauert, bis die meisten Skyscraper, die auch heute noch zu sehen sind, gebaut wurden. 30 Jahre waren das.
Und praktisch jedes Infrastruktur, ich verlinke das, eine ganze Reihe von Infrastrukturprojekten in den USA, da gibt es kaum ein Infrastrukturprojekt. Also die Experten sagen, Der Kostenplan für ein Infrastrukturprojekt heute darf man nur mal als Anzahlung verstehen. Das heißt, die gehen in Größenordnungen aus dem ökonomischen Leim, aber auch zeitlich und werden dann oft auch nie fertig. Also das ist ja ein richtiges Problem.
Aber man merkt es ja auch im normalen Leben. Also wenn Sie heutzutage eine simple App runterladen, dann haben Sie Geschäftsbedingungen, die natürlich keiner durchliest, aber da in diesem Umfang hat man früher Staatsverträge gemacht.
Ich hab selbst im Management gearbeitet und allein was dann Verträgen. Ich meine, eine Anekdote, ein Freund von mir hat ein kleines Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, also klein, ne, was soll man das klein bezeichnen, und der arbeitet mit einem großen Unternehmen zusammen und hat einen Rahmenvertrag, also einen juristischen Rahmenvertrag mit denen. Und er hat dann den Rahmenvertrag mit all den Anhängen, die dabei waren, alles runtergeladen. Das waren, glaube ich, 600 Seiten oder sowas.
Ja, ja.
Muss ich vorstellen, für eine banale Software-Kooperation, nicht?
Und da sind wir wieder bei diesem Risiko- und Perfektionismus-Thema. Also wir versuchen.
Der natürlich damit nicht behoben wird.
Ja, ja, genau. Wir versuchen immer mehr vor Risiken abzusichern und merken überhaupt nicht, dass das überhaupt das größte Risiko ist.
Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, ja. Zum Abschluss eine Frage. Es gibt das Zitat von Dürrenmatt, der sagt, der heutigen Welt ist nur mehr mit der Komödie beizukommen. Ja. Stimmt das? Oder wird man da nicht auch leicht zynisch, wenn man sozusagen, und das wäre vielleicht meine Abschlussfrage, sind Sie zynisch, wenn Sie in die Zukunft blicken? Also ich merke es von mir selber, dass ich aufpassen muss, nicht zynisch zu werden, nicht? Sind Sie da eher optimistisch oder welche Dinge machen Sie optimistisch oder sind Sie?
Also es ist tatsächlich gerade die Abschlussnummer von meinem jetzt neuen Programm Winds of Change. Ich habe eigentlich immer diesen Anspruch in den Programmen gehabt, den Leuten was mitzugeben, wissenschaftlich Fakten zu erklären. Immer mit diesem Anspruch, die Leute haben Lust an Rationalität und haben Spaß am Denken und Spaß an unorthodoxen Ideen. Ich glaube, das ist auch jetzt noch so, aber im jetzigen Programm, gerade weil ich jetzt auch in den letzten Jahren gesehen habe, dass es eigentlich immer durchgeknallter wird, kann ich viele Dinge nur noch eigentlich mit Sarkasmus und teilweise mit Zynismus ertragen, was auch sehr lustig ist im Programm, das muss man auch sagen. Aber ich lasse die Leute auch ohne. Es ist auch so, dass ich tatsächlich auf der Bühne zugebe, dass ich gerade ratlos bin. Mhm. Dass ich nicht weiß, wie ich in die Zukunft sehe. Also global gesehen, glaube ich, bin ich doch ein Optimist, weil ich eben auch sehe, wie viel Performance und wie viel Innovationskraft in anderen Regionen steckt. Für Europa, eben wegen dieser Stagnation und diesen vielen Dingen, über die wir gesprochen haben, sehe ich eigentlich einen permanenten Abstieg auf uns zukommen. Das wird jetzt nicht so sein, dass wir jetzt in 5 Jahren in einem Entwicklungsland leben. Aber wir werden massiv an Innovationskraft verlieren. Wir werden massiv an Wohlstand verlieren. Dessen bin ich mir sicher. Das dreht sich vielleicht irgendwann mal wieder. Ich komme aus der Zeit, als Gerhard Schröder den Deutschland übernommen hat als der kranke Mann Europas und dann hat er ein paar Reformen gemacht und dann war auf einmal Deutschland prosperierend. Das hat sich innerhalb von kürzester Zeit gedreht. Ich glaube, dieses Mal wird es schwieriger, weil wenn Sie halt die gesamte Energieversorgung, Genau, nicht nur die Energieversorgung, sondern ich meine, alleine 5000 Autobahnbrücken sind in Deutschland marode. Diese ganzen Dinge, die in der Nachkriegszeit entstanden sind, die werden eigentlich seit 20, 30 Jahren vernachlässigt. Also das bedeutet, wir müssen wahnsinnig viel investieren über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und vor allem, wir müssen unsere Mentalität, die wir derzeit haben, komplett auf den Gegensatz drehen. Und deswegen bleibt mir auch in dem Programm wenig Optimismus jetzt für für unsere Gesellschaft und viel Ratlosigkeit und viel Nachdenklichkeit. Und ja, ich hätte es gerne anders, aber es fällt mir schwer, gerade auch da zuversichtlich zu sein.
Ich glaube, das ist trotzdem ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.